Ich begrüße uns alle herzlich im Namen des Herrn und wünsche, dass der Herr möchte uns gemeinsam segnen. Und dazu müsst ihr beistehen und helfen mit Gebet. Und ich möchte zu dem verlesenen Wort noch ein paar Bibelstellen vorlesen. Also die erste finden wir in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 13. Und hier steht so, 2. Matthäus, Kapitel 1, Vers 13. Halte an dem Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christo Jesu. Dies beigelegte Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die nächste Bibelstelle, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 3 und 4. So jemand anders lehrt und bleibt nicht in den heilsamen Worten unseres Herrn Jesu Christi und bei der Lehre, die gemäß ist der Gottseligkeit, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortkriege, aus welchen entspringt Neid, Hader, Lästerung, Böser, Argwohn. Und noch eine Bibelstelle, die finden wir in Titus Kapitel 2, Vers 1. Und hier steht so, du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Also in all diesen drei Bibelstellen geht es um die Lehre. Es geht um das reine Wort Gottes und geht um das, also worauf wir unsere Orientierung richten sollten in unserem Leben, dass es uns gelinge und dass unser Leben möchte zuletzt nicht verfehlt sein. Und wenn wir uns halten nach dem Wort Gottes, wie auch in dem Lied wir gesungen haben, so sehen wir, also das Wort Gottes, das ist der einzige Maßstab, nach dem alle, die einstmal bei Jesus sein wollten, sich nach dem richten müssen. Es gibt sonst keinen anderen Maßstab. Und so möchte ich heute mit der Hilfe des Herrn kurz über die heilsame Lehre oder auch kann man so sagen, unsere Stellung zu der heilsamen Lehre, über das sprechen. Und warum heilsamen Lehre? Wir wissen, Geschwister, schon in der Apostelgeschichte, wo der Apostel Petrus die erste Predigt gehalten hat, und da heißt es so, Apostelgeschichte, Kapitel 4, in Vers 12. Hier heißt es, und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Also nur allein, wer an das Evangelium glaubt, wer dem Wort Gottes glaubt, wer den neuen Bund zur Richtschnur nimmt, der allein wird Heil finden für die Seele, aber auch für seinen Leib. Wir wissen, dass diese Lehre, das Evangelium, das schließt ein, Heilung der Seele und auch des Leibes. Beides gehört zusammen. Und deshalb ist es auch diese heilsame Lehre, die, wo heilt, die, wer sich danach hält und richtet, der wird in allen Fragen, auch in solchen Fragen, was manchmal ihm schwer scheint, dass er denkt, er steht vor einem großen Berg, vor Fragen, die ihm Sorge machen. Aber auch in dem Evangelium findet er Aufschluss für alle seine Fragen. Und deshalb ist es diese heilsame Lehre, so, wenn wir uns an ihr halten, dann werden wir nie irre gehen. Und weil es die heilsame Lehre ist, deshalb ist auch in der Bibel immer wieder werden wir aufmerksam gemacht, dass wir Acht haben auf diese Lehre, dass wir nicht davon abweichen, dass wir nicht vielleicht klugen Fabeln nachfolgen, wie der Apostel Petrus gesagt hat. Der hat gesagt, wo wir euch das Wort Gottes verkündigt haben, da sind wir nicht klugen Fabeln nachgefolgt, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Sie haben in den Jahren, wo sie mit Jesus waren, haben sie erfahren, dass es die rechte Lehre ist und dass er wirklich der Sohn Gottes, der Heiland der Menschheit ist. Und das haben sie auch den Menschen verkündet. Und sie waren unerschütterlich. So lesen wir zum Beispiel in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 16. Und hier heißt es so, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stiegen, denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören. Das ist eine Warnung. Noch eine Bibelstelle lese ich dazu und die ist in Kapitel 6, Vers 13 und 14. Kapitel 6, Vers 13 und 14. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christo Jesu, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, ein gutes Bekenntnis, dass du haltest das Gebot ohne Flecken, untadelig, bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi. Beide Bibelstellen, die ermahnen uns und die weisen darauf hin, dass man sollte Acht haben auf das Gebot oder auf die Lehre. Welches Gebot oder welche Lehre? Wir wissen, Geschwister, es ist außer dem Evangelium. In der letzten Zeit ist den Menschen keine andere Lehre gegeben. Obwohl in der Welt im Umlauf viele verschiedene Lehre sind, auch die sogenannten christliche Lehre. Aber wir wissen eins, wie wir gelesen haben, es ist nur die eine reine, echte Lehre, an der wir uns halten sollen, nämlich an Jesus Christus und was er gebracht hat. Was er durch seinen Tod vollbracht hat, hat es bestätigt und hat auch hinterlassen seinen Jüngern, indem er ihnen gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, ihr werdet das alles, was ihr gesehen habt, was ich euch belehrt habe, das werdet ihr weitergeben. Und so werdet ihr helfen, dass die Menschen, nicht allein die Juden, sondern alle Heiden, alle Nationen, wenn sie diese Lehre annehmen, wenn sie sich danach richten, dann werden sie selig werden. Und dann heißt noch, und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das heißt, wer glaubt, wer diese Lehre annimmt und sie auch bestätigt, mit dem äußerlich, also in der Taufe, das heißt, dass er bezeugt, öffentlich vor allen Menschen, dass er wirklich diese Lehre angenommen hat, dass er Jesus Christus angenommen hat, dass er willig ist, der Welt, ihren Freuden, ihren Listen, dass er abgestorben ist. Das bezeigt er nun. Und wie der Herr Jesus begraben war, ist aber auferstanden und die Welt und alle helle Macht hatte er an ihm, keine Macht mehr. Obwohl der Seelenfeind ihn versuchte, solange er als Mensch war, aber nach der Auferstehung war das vorbei. Genauso wird es auch mit uns sein, wenn wir in Wirklichkeit willig sind, nach der Bekehrung, nachdem, dass wir Erlösung gefunden haben, auch für die Welt, für alles Sinnliche, für unsere Natur, die wo vielleicht in dem unerlösten Zustand ganz anders war, wenn wir das Bekenntnis, was wir ablegen in der Taufe, wenn wir es auch behalten und ausleben, dann wird diese Lehre uns auch selig machen. In der Vorlesung zum Beispiel in haben wir gelesen, 2. Timotheus Kapitel 3, etliche Verse möchte ich nochmal lesen. Und Vers 1, hier heißt es so: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich. Und dann Vers 5, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Und jetzt nochmal den Vers 10 und 11. Hier sagt er so: Du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, welche mir widerfahren sind zu Antiochien, zu Ikonien, zu Lystra, welche Verfolgungen ich da ertrug, und aus allen hat mich der Herr erlöst. Hier sehen wir, der Apostel Paulus erblickt in die Zukunft und mit prophetischem Blick sagt er der Gemeinde oder seinem Mithelfer, dem Timotheus, was kommen wird. Es werden Menschen auftreten, die die heilsame Lehre nicht mehr achten werden, die irgendwie ihre eigene Theorie aufstellen werden und die die Menschen an sich ziehen werden. Und dann sagt er so, also den 5. Vers, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Was heißt es, einen Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft, sagt er, verleugnen sie? Man kann reden, man kann sich bekennen, Geschwister. Man kann sich bekennen zu Christus. Man kann sich bekennen, dass wir Jünger Jesu sind. Wir sind bekehrt, wir sind sogar geheiligt. Aber es kommt nicht darauf an, was wir mit dem Mund bekennen. Es kommt darauf an, wie unser Leben vor Gott steht. Hier sagt der Apostel Paulus, wenn er sagt, seine Kraft verleugnen sie, jetzt Vers 10, du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld. Geschwister, es wird oft erwähnt, wir sollten nicht auf Menschen schauen. Unser Ideal ist Jesus Christus. Auf Jesus Christus sollten wir schauen, wie er also uns zum Vorbild war in allen Dingen. Er war ohne Sünden und kein unediges Wort kam aus seinem Mund. Und dennoch hier sagt der Apostel Paulus, du aber bist nachgefolgt, immer meiner, meiner, sagt er. Was sagt das uns? Er sagt uns so viel, Geschwister, dass in Wirklichkeit es gab Menschen, die in Wirklichkeit lebten, so wie Jesus Christus auch gelebt hat. Wenn schon im alten Bund die Aufforderung war, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Oder ihr sollt mir ein heiliges, auserwähltes Volk sein und ein abgesondertes Volk sein. Wie viel mehr jetzt im Neuen Bund? Die Apostel, die hatten das in Wirklichkeit am Herrn Jesus gesehen und die haben sich auch bemüht zu leben und haben es auch bewiesen. Und hier sehen wir, Geschwister, dass auch Menschen können auf solch einen Stand kommen, dass sie sagen können, folge mir, tue, was du an mir siehst, dann wirst du selig werden. Und die Frage ist, ob wir, ein jeder, die wir hier erscheinen sind, ob wir von uns auch so sagen können. Geschwister, und wenn ich von mir das nicht sagen kann, dann ist nicht Gott schuldig, dann ist nicht der Heilige Geist schuld, dann ist auch nicht die Gemeinde schuld, auch nicht der Prediger. Das hängt von mir persönlich ab. Und wenn ich heute an dieser Stelle bekennen muss, dass ich in der Zeit, wo ich ein Kind Gottes war, in der Zeit, wo ich mich rechnete als ein Kind Gottes, von der Zeit an, wo ich mich bekehrt habe, in manchen Dingen manche Niederlage erlitten habe und nicht so gehandelt oder gelebt, vielleicht nicht so gesprochen habe, dann war es einzig und allein meine Schuld. Und so sollten wir an jeder gesinnet sein. Nicht die Frage stellen, was macht dieser oder jener? Oder stimmt die Lehre mit dem Wandel? Stimmt die Lehre mit dem, was wir bekennen? Oder stimmt unser Wandel mit unserer Lehre, mit unserem Bekenntnis? In der letzten Zeit wird diese Frage oft gestellt. Warum so ein großer Unterschied? Von was hängt es ab? Was ist eigentlich die Ursache, dass manchmal das nicht stimmt? Es wird oft gefragt, warum heute nicht die Wunder geschehen, die in der Morgenzeit geschehen sind. Es wird auch gesagt, dass manchmal auch in der Abendzeit, da waren auch nicht allein kranke Heilungen, da waren auch Zeichen und Wunder. Und es wird die Frage aufgeworfen, wieso ist es heute nicht so? Was ist die Ursache? Man fragt, man sucht, man forscht, man betrachtet viele vielleicht Literatur und überall, man sucht Antwort auf dies. Aber Geschwister, egal wo wir suchen und forschen, die Antwort können wir nur finden im Wort Gottes und in unserem eigenen Herz. Indem wir unser Leben übereinstimmt mit unserem Bekenntnis, wenn es wirklich ist auf dem Altar Gottes, wie es auch Römer 12, Vers 1 und 2 sagt, und wir wirklich ein völliges Opfer sind, dann können wir auch erwarten, dass der Herr Jesus sich zu seinem Wort immer bekennt. Denn das Evangelium, das ist das ewige Evangelium. Das ist unveränderlich. Und wir wissen, was Jesus Christus verheißen hat. Was er zusagt, sagt das Wort Gottes, das hält er auch. Auf diese Frage wurde auch einmal gestellt. Und in der Posaune habe ich dies rausgeschrieben. Und das möchte ich lesen. Ich zitiere, wie es dort stand. Warum geschehen heute nicht mehr solche Wunder wie zur Morgen- und Abendzeit? Antwort: Diese Frage ist bald entschieden, wenn man die Macht des geistlichen Lebens in Erwägung zieht, wie sie in den ersten Christengemeinden so herrlich in Erscheinung trat. Also, wir sehen, diese Frage tut nicht allein uns beschäftigen oder diese Generation, der wir jetzt leben, sondern das hat immer die Menschen beschäftigt. Das hat auch in der Abendzeit die Menschen beschäftigt. Aber es ist etwas später geschrieben worden, weil da steht es in der Morgen- und Abendzeit. Also beschäftigt diese Frage immer wieder. Aber wie weislich haben die Prediger geantwortet und haben gesagt, diese Frage ist bald entschieden, wenn wir sehen, also mit welcher Macht des geistlichen Lebens die Geschwister Gott gedehnt haben. Und dann ein Parallel ziehen zwischen uns und jenen. Weiter heißt es so, die Mehrzahl der Menschen unserer Tage, die sich zu Christo bekennen, glauben nicht an Heiligung. Viele, die vorgeben, daran zu glauben, haben die Erfahrung nie gemacht. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn alle diejenigen, die sich Christen nennen, wirklich geheiligt wären, würde es keine verschiedenen Benennungen in der Welt geben, da das, was Meinungsverschiedenheit herbeiruft, gar nicht existieren würde. Infolgedessen würde auch weniger Fragen im Umlaufe unter der Christenheit sein, ob die Theorie mit der Praxis übereinstimmt im Leben. Es ist auch so, Geschwister, auch heute hören wir manchmal solche Fragen, die steigen auf, unwillkürlich. Warum? Man schaut die Lehre, man sucht und forscht in der Bibel. Man forscht auch in dem, was die alten Brüder geschrieben haben. Und dann sieht man den Unterschied, dass manches nicht so, nicht mehr auf dieser Höhe ist, wie es war zu jener Zeit. Und man stellt die Frage, was ist die Ursache? Aber hier haben wir die Antwort. Diese Frage wurde gestellt und wurde so ganz kurz geantwortet. Und ich glaube, wir können auch Amen sagen zu dieser Antwort. Wir haben gelesen, in dem Wort, wo wir gelesen haben, dann heißt es so, ja, sie haben einen Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Das heißt, im Leben beweist man das nicht, was man bekennt. Und da fehlt die Kraft. Geschwister, wenn unser Leben nicht stimmt, unserem Bekenntnis, dann fehlt auch die Kraft. Wenn Jesus Christus gesagt hat, dass er in Wirklichkeit will uns helfen, dass alle zu ihm kommen werden, die werden wirklich auch ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe. Aber wenn wir nicht selbst dabei sind, wenn wir nicht willig sind, ganz der Welt und ihren Freuden abzusterben. Es gibt so viele Dinge, was in der Welt noch ist, das, was wir gerne beibehalten möchten. Es gibt Dinge, Geschwister, an die wir manchmal gebunden sind. Und es scheint uns so harmlos vor. Man stellt die Frage und sagt, kann dies oder jenes Sünde sein? Vielleicht ist es keine Sünde. Ich will nicht darüber reden. Es gibt Dinge, die an und für sich keine Sünde sind. Aber diese Dinge, die halten uns manchmal die kostbare Zeit, was uns von Gott geschenkt ist, die halten uns davon ab. Und anstatt sich vielleicht eben in der Gottseligkeit, ich will jetzt mal diesen Ausspruch gebrauchen, wie der Apostel Paulus sagt, sich eben an der Gottseligkeit, nicht in der leiblichen Übung, aber die Zeit ist dahin. Und wir wissen, wir leben in einer Zeit des Hastens und Jagens, in einer Zeit der Aufregung, in einer Zeit, wo man immer wieder das hören muss, der Stress. Aber stille zu bleiben. Wir haben gehört, unlängst wurde gesagt, wann haben wir Zeit, stille zu sein, auf das hören, was Gott uns zu sagen hat. Und darin liegt manchmal die Ursache, dass die Kraft fehlt, weil wir sie nicht aus der Quelle schöpfen, die uns eigentlich diese Kraft geben kann. Ich möchte erwähnen vier Zeitperiode. Und warum das? Der Grund dazu ist, dass manchmal, wenn man hinweist auf die alten Brüder, auf die Pioniere in der Abendzeit, dann hört man eine Antwort. Und die Antwort lautet meistens so, ja, diese Brüder lebten zu ihrer Zeit. Wir leben jetzt in unserer Zeit. Die hatten nach dem gelebt zu ihrer Zeit und heute haben wir eine ganz andere Zeit. Aber es stellt sich die Frage, das ewige Evangelium, wird es verändert? Und deshalb möchte ich vier Perioden erwähnen. Zuallererst Anfang. Also vier Anfänge und dann die Entwicklung, wie es weiterging. Kurz mit etlichen Bibelstellen. Es wären viele Bibelstellen zu erwähnen, man könnte viel darüber sagen, aber ich möchte mich ganz kurz fassen, der Zeit halben, weil wir wenig Zeit haben. Zuallererst den ersten Anfang, wenn wir aufschlagen, die Schöpfung. Lasst uns 1. Mose Kapitel 1, Vers 31 lesen. 1. Mose Kapitel 1, Vers 31. Und hier steht so, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Da war aus Abend und Morgen der sechste Tag. Die Schöpfungsgeschichte will ich nicht lesen. Uns ist das alles bekannt. Aber ich möchte darauf hinweisen, Gott sah alles, was er gemacht hat. Das war sehr gut. Und wir wissen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Ebenbilde Gottes. Das heißt rein, heilig, gerecht, unsträflich. Und ein Mensch, der reine Gedanken hatte, der nichts wusste von dem Wesen, der nichts wusste von Lust, von Hass, Neid und solchen Dingen. Und so hat Gott den Menschen geschaffen. Aber wie lange dauerte dieser Zustand, das können wir nicht feststellen. Wir wissen eins, Gott gab diesen Menschen, er pflanzte einen Garten, setzte sie in den Garten und gab ihnen das Vorrecht, den Garten zu bepflanzen, und von diesem Garten konnten sie sich nähren. Und alles war so gemacht, dass der Mensch alles hatte, was er brauchte. Sorgenlos, Krankheiten hatte sie nicht befallen. Alles war so, wie wir gelesen haben. Es war alles sehr gut. Weiters gehen wir jetzt, wenn wir jetzt betrachten, Kapitel 2, Vers 8 und 9 und dann 15. Kapitel 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, lustig anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Gehen wir weiter, Vers 24 und 25. Darum wird ein Mann, das habe ich schon gesagt, er schuf sie einen Mann und eine Frau, und darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und dem Weibe anhängen. Hier steht so, jetzt gehen wir weiter. Kapitel 3, Vers 6, 7. Kapitel 3, Vers 6 und 7. Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann davon, und er aß. Vers 7. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und dann noch Vers 24. Vielleicht 23 dazu. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er das Feld baute, davon er genommen ist, und rieb Adam aus und lagerte vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Also hier sehen wir, Gott hat das Gebot gegeben, ihr dürft von allen Früchten essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollt ihr nicht essen. Solange sie dieses Gebot hielten, solange sie nicht abwichen von der Lehre, will ich jetzt mal sagen, das war der Anfang, und solange sie diese Lehre oder dieses Gebot hielten, ging es ihnen gut. Und sie waren mit Gott verbunden. Sie hatten innige Gemeinschaft mit Gott. Sie erfreuten sich der Gemeinschaft mit Gott. Sobald aber sie das Gebot übertreten haben, was war das Resultat? Sie wurden aus dem Garten Eden ausgetrieben und es trat die Trennung von Gott ein. Es trat der Tod ein, über welchen schon oft gesprochen ist. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das war der erste, das erste. Zweite Periode, wo das Volk Israel aus Ägypten auszog und sie kamen in das Land Kanaan. Da lesen wir Josua Kapitel 24. Josua Kapitel 24, Vers 25. Hier steht es so. Also machte Josua desselben Tages einen Bund mit dem Volk und legte ihnen Gesetze und Rechte vor zu sichern. Vers 26. Und Josua schrieb dies alles ins Gesetzbuch Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn auf, daselbst unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Das ist die Geschichte, wie Josua das Volk Israel ins Land Kanaan brachte und dann wo er jetzt schon alt war, er hat den Landtag gemacht, er hat das Volk nochmal ermahnt und hat gesagt, dass sie sollten bleiben in den Geboten, in den Gesetzen, was ihnen Gott gegeben hat. Und er hat sie darauf hingewiesen, Gott hat es an nichts fehlen lassen, auch nicht ein Wort ist auf die Erde gefallen. Alles, was Gott versprochen hat, das hat Gott getan. Und hat sie nochmal ermahnt, hat sogar gesagt, ihr kennt dem Herrn nicht denen. Er kannte sie, er wusste, er hat mit diesem Volk vieles durchgemacht. Aber sie haben gesagt, nein, wir wollen Gott dienen. Gut, wenn ihr das wollt, machte er diesen Bund. Und hier steht es nicht Gott, sondern Josua machte diesen Bund. Geschwister, auf was weist das hin? Gott hat den Josua, nach Mose hat Gott den Josua erwählt, dass er sollte das Volk in das Land bringen. Und Gott hat dem Josua überlassen, also die Führung, weil Gott wusste, dass Josua wird keinen Schritt ohne ihn machen. Ihm hat er das Gebot gegeben und hat ihm gesagt, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von dir kommen. Betrachte es Tag und Nacht. Wenn du das tust, so wird es dir wohlgehen. Das wird dir gelingen in all deinem Tun. Und das hat Josua gehalten. Und jetzt machte er mit ihnen diesen Bund. Und die haben gesagt, ja, wir wollen Gott dienen, er richtete den Stein auf. Der soll ein Zeuge sein. Was geschah? Wir lesen den Vers 31. Und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten, welche noch lange Zeit lebten nach Josua, die alle Werke des Herrn wussten, die er an Israel getan hatte. Geschah Folgendes, solange Josua lebte, solange die Ältesten lebten, die wussten, was der Herr getan hat, da dienten sie dem Herrn. Aber wir lesen später in Richter. Unser selben Zeit war kein König in Israel, kein Richter. Jeder tute, was ihm wohlgefiel. Ich sage es mit meinen Worten. Es war eine sogenannte Anarchie. Sobald diese Weg waren, es kam eine andere Generation auf und sie fielen von Gott ab. Und wir sehen dann, was geschah, wie oft wurden sie gestraft, heimgesucht und so weiter. Sie verloren den Umgang mit Gott. Sie haben diesen Zustand, diesen herrlichen Zustand, dass Gott ihr Helfer war, haben sie verloren, weil sie sich von dem abgetreten sind, weil sie sich nicht gehalten haben an der Lehre, was Josua ihnen hinterlassen hat, nämlich das Gebot, was Gott schon dem Mose gegeben hat, und Josua hielt sie und die Ältesten, die zu seiner Zeit waren. Solange sie diesen gehorchten, ging es ihnen gut. Sobald sie von dem abtreten, ging es ihnen nicht mehr gut. Das Zweite. Das Dritte. Wir nehmen jetzt die Anfangszeit der Gemeinde Gottes zur Morgenzeit. Und hierzu lese ich Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 und 43. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Hier steht so, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das will uns so viel sagen, solange sie in der Apostellehre blieben. Wir lesen später, alle die Gläubigen, zuerst waren 3000 Seelen, dann 5000 Seelen. Gott tat jeden Tag dazu, die da selig wurden, durch die Apostel ihre Predigt und durch das, was sie von Christus ihnen also gepredigt haben. Und dann lesen wir, und alle diese Seelen, alle diese Gläubigen, sie waren ein Herz und eine Seele. Geschwister, wie kann sowas möglich sein? Wir sind manchmal, man hört manchmal, ich rede jetzt im Allgemeinen, unter Menschen in einer Familie, die können nicht zurechtkommen. Die kommen nicht zurecht, die verstehen einander nicht. Aber jetzt, diese Leute waren ein Herz und eine Seele. Es zeigt doch von dem, sie blieben, wie wir gelesen haben, in der Apostellehre. Und der Apostel, die Apostel haben sie gelehrt, das, was sie vom Herrn Jesus gesehen haben, was er ihnen vorgelebt hat. Und was er ihnen hinterlassen hat, wie sie sollen belehren. Und wenn sie selbst das beweisen und ein Vorbild sind, dann werden auch ihre Nachfolger das tun. Also, was sagt das? Das sagt so viel, dass es von mir abhängt. Wenn ich will, dass also die Leute, mit denen ich in Berührung komme, wenn ich ihnen von Christus etwas sagen will, dann muss ich dies auch beweisen mit meinem Leben, mit meinem Wandel, mit meinen Worten, mit meiner Haltung, mit allem, was immer auch im Leben vorkommt. Da kommen Hobbys, da kommen alle, da kommt alles rein, Geschwister. Wir denken manchmal so, ja, das Äußerliche nur, ja, die Kleidung oder wie wir uns unser Äußerliches aufputzen, aber da gehört alles dazu. Sogar unser Denken, denn vom Denken, da fängt ja alles an. Und so sehen wir also, sie waren ein Herz und eine Seele. Und dieser Zustand, solange die Apostel lebten und solange die Ältesten noch lebten, auch die Mitarbeiter, dieser Zustand haben sie bewahrt. Obwohl der Seelefeind sich bemühte, unter sie auch das Unkraut der Sünde hineinzubringen. Wir lesen gleich im 5. Kapitel von Vers 1, da ist das Beispiel von Anania und Sapphira wird uns geschildert. Ein Mann aber mit Namen Anania samt seinem Weibe Sapphira verkaufte sein Gut und entwandte etwas vom Geld mit Wissen seines Weibes und brachte einen Teil und legte ihn zu der Apostel Fiesen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist legest und entwendest etwas vom Gelde des Ackers. Hättest du doch ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest. Und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du denn solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Da Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Und wir sehen, Geschwister, später kam seine Frau. Etwa nach 3 Stunden lesen wir. Und es geschah dasselbe. Hier, mit dieser Handlung, dass sie so entschieden waren und dass sie wirklich Acht hatten auf das, dass nichts Unreines in die Gemeinde reinkommen soll. Sie haben entschieden gehandelt. Der Geist Gottes leitete sie. Sie haben sich leiden lassen. Und wir sehen, Petrus sprach, warum? Warum hast du dem Satan erlaubt, dass und dass du lügst, du hast nicht Menschen gelogen, sondern du hast Gott angelogen. Wenn wir jetzt sollen, dem Geist Gottes hast du gelogen. Wenn wir das nehmen, woher kam das? Das kam von ihrer Entschiedenheit. Das kam, dass diese Menschen, die haben das, was sie gelernt haben, was sie in Wirklichkeit, was sie von Jesus Christus aufgenommen, das haben sie in die Tat auch versetzt. Und sie verhieteten, dass etwas Unreines in die Gemeinde reinkam. Wir lesen, und es kam eine große Furcht über alle, die das hörten. Und so blieb die Gemeinde rein. Zweiter Fall. Wir lesen von den, ein Murren stand auch zwischen den Witwen, von den griechischen Witwen und von den jüdischen. Die Geschichte ist uns bekannt. Was taten die Apostel? Sie haben gesagt, wählt unter euch 7 Männer. Und mit dieser Tat, dass sie das getan hatten, verhieden die wieder einen Fall, dass keine Trennung, keine Spaltung, keine Missverständnisse in der Gemeinde aufstiegen. Geschwister, da liegt die Kraft, da liegt das, weil man Acht hatte auf das, dass die Gemeinde rein, heilig behalten werden sollte. Und da geschahen auch Zeichen und Wunder. Wenn wir das alles so betrachten, dann sehen wir, dass sie wirklich darauf bedachte, jetzt das Letzte, die letzte Periode, das ist jetzt die Abendzeit. Wir lesen in Sacharja, wir wissen, welche Zeiten, der Apostel Paulus hat prophezeit und der Herr Jesus hat es auch gesagt. Der hat gesagt, nach seinem Abschied werden greuliche Zeiten kommen. Und wir haben auch in der Vorlesung gelesen, in der letzten Zeit, Geschwister, das ist nicht gemeint, unsere Zeit, weil wir heute leben, sondern die letzte Zeit brach an von der Morgenzeit, das ist die letzte der Evangeliumstag. Aber wir leben jetzt in der Abendzeit, in den letzten Stunden der letzten Zeit. Aber uns belangt es genauso an. Der Apostel Paulus hat gesagt, das lasst ihr gesagt werden, das werden Menschen sein, wie wir gelesen haben. Ich will mich nicht wiederholen, die Zeit läuft mir weg. Aber da war es so, Schon der Prophet Zacharia hat prophezeit, und am Abend wird es Licht sein. Zacharia Kapitel 14, Vers 7, ihr könnt es nachlesen. Ich habe es mit meinen Worten gesagt, der letzte Teil. Und um dieses Licht auf den Leuchter zu stellen, hat Gott wieder erwählt Menschen, die in Wirklichkeit so lebten nach seinem Herzen. Unlängst habe ich eine Predigt gehört vom Bruder Vogt, und er unterstreicht auch diesen Gedanken. Und Gott setzte in seiner Gemeinde Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten. Wozu? Dass die Heiligen zugerichtet werden. Und wirklich, wenn man es lest, in Epheser Kapitel 4 finden wir diese, ich will diese Stelle doch lesen. Vers 11. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde. Wenn Gott setzte, wenn Gott erwählte diese Männer, wieso steigt unter der Menschheit, unter der Christenheit diese Gedanken auf? Und man sagt, ja, das waren auch Menschen, die haben auch gefehlt. Wir sehen, am Anfang war Gott selbst, dann hat er einen Mose, einen Josua berufen und hat ihnen die Führung überlassen, denn er wusste, dass sie sich halten werden an dem, was er ihnen gebot. Dann kommen wir weiter in der Morgenzeit. Jesus Christus ist der Gründer der Gemeinde. Auf diesen Felsen will ich bauen, nämlich auf das Bekenntnis, wo der Petrus gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Christus war der Fels, der schon beim Volk Israel mitfolgte. Und dann hat Christus zu Petrus gesagt, auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Er ist der Gründer, er ist der Grund und Eckstein, er ist auch der Erbauer und Erhalter. Und er wusste ganz genau, diese Menschen, wo er erwählt hat, er sagte auf einer Stelle, in Johannes lesen wir das, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Genauso geschah auch die Erwählung in der Abendzeit. Nicht Menschen haben diese Geschwister herausgerufen von den Wirrwarr, von dem Sektentum, und haben ihnen eine Aufgabe gegeben, dass sie sollten wieder das helle Licht auf den Leuchter stellen, sondern es war Jesus Christus, der sie herausgerufen hat. Und wie ich schon gesagt habe, wie auch Bruder Vogt das gesagt, sollte sich Gott gefehlt haben, dass wir manchmal die Frage stellen und glauben ihnen nicht. Und Geschwister, wir sehen am Anfang, solange sie in der Lehre blieben bei Gott, solange sie blieben bei Josua, solange sie blieben bei den Aposteln, da ging es der Gemeinde gut. Sobald ein Abweichen eintrat, sobald man die eigenen Gedanken vorbrachte, da ging es rückwärts. Genauso war es auch in der Abendzeit. Und deshalb möchte ich allen zurufen, nicht viele Fragen stellen, nicht rumgrieben, was die Brüder waren, ob sie auch Fehler hatten oder nicht. Gewiss waren sie Menschen. Sie hatten Fehler, sie hatten auch ihre Schwachheiten. Aber eins bleibt dabei. Gott hat berufen solche Menschen, denen er die ganze Wahrheit offenbaren konnte und die dieses Wissen wieder uns hinterlassen haben. Und wir tun wohl daran, wenn wir an dieser Lehre festhalten, denn diese Lehre stimmt überein mit der Lehre Christi. Wir wissen, der Warner, seine meisten Predigten, ihr könnt lesen, wo er wollt, was ihr wollt, immer wieder ist die Heiligkeit, die Reinheit, ja, das völlige Opfer. Und das haben diese Brüder hervorgehoben. Und die haben das auch gelebt. Und da ist auch die Antwort, warum geschehen Zeichen und Wunder? Warum sollte sich Gott nicht bekennen zu dem, was er selbst verheißen hat? Und wenn wir heute, Geschwister, wenn wir heute, ja, wir folgen, wir bekehren uns, wir tun die Heiligung empfangen, aber unsere eigenen Gedanken, unser, was uns gefällt, oder unser, was unserer Natur besser ist, was uns sagt, das wollen wir nicht aufgeben. egal was es auch sein mag. Ich habe schon gesagt, ganz kurz gesagt, ob es Hobbys ist, ob es vielleicht verschiedene Orte sind, die wir besuchen, ob es Sport ist, ob es, egal was es ist. Wenn wir lesen, ich möchte nur ein Beispiel erwähnen von den alten Brüdern, zum Beispiel Ridley, er bekehrte sich mit 17 Jahren. Wo er 21 Jahre alt war, da hat er ein Team gegründet. Sie waren vier, zwei junge Mädchen. Und er und seine Frau, sie war 19 Jahre alt, er war 21 Jahre alt. Und da schreiben die Brüder, und man sah ihn, als ob er keinen Tag älter wäre wie 17 Jahre. Und dieses Team, sie haben evangelisiert in den Dörfern, und wo sie hingingen. Seine Bekehrung, seine Heiligung war so, dass er gesagt hatte, er rang, er hat gefleht, er hat geweint. Und dann kam die Stimme in ihn, dass er gesagt hat, dass der Herr ihn angenommen hat. Und dann sagt er, von dieser Stunde an war der Sünde allem weltlichen Tod. Ich sage es mit meinen Worten, das Ergebnis, was war. Und darin liegt die Kraft, Geschwister. Und da sollten wir fragen, wie ist unser Leben, wie stimmt mein und dein Leben? Ist es auch wirklich so gänzlich tot der Welt und ihren Freuden? Ist es auch wirklich so, dass wir sagen können, ich möchte noch zwei Bibelstellen vielleicht lesen, wo der Apostel Paulus sagt, zum Beispiel in der Apostel Paulus konnte sagen, in Philipper 3, Kapitel 3, Vers 17, Vers 17, da heißt es so, folget mir, liebe Brüder, und seht auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbild. Der Apostel Paulus konnte sagen, ich habe schon etwas gesprochen über das, aber der sagt, folget mir, liebe Brüder, und seht auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbild. Hier schließt er seine Mitarbeiter ein. Hier sind alle die eingeschlossen, die wo irgend auf welche Art, also die Geschwister unterwiesen haben, ihnen gepredigt haben, ihnen das Evangelium verkündigt haben. Und er ruft jetzt mit großer Autorität und sagt, folget mir. Oder auf einer anderen Stelle, dort sagt er dann so, heute in Kapitel 4, Vers 9, da heißt es so, welches ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Können wir auch so sagen? Aber war das Wort gültig nur für sie? Oder ist es auch gültig für ein jedes Kind Gottes, das erlöst ist, das geheiligt ist, das in Wirklichkeit Gott nachfolgt, mit allen Kräften, das wirklich seiner Überzeugung, was er bekommen hat bei der Bekehrung, dass er dieser Überzeugung treu ist und nicht abweicht. Ich glaube, diese Menschen sind nie abgewichen. Was haben sie durchgemacht? Wenn man Apostel Paulus liest, was er sagt, welche Verfolgungen, welche Leiden, alles, was er durchgemacht hat. Wir haben gehört am Mittwoch, hier wurde gesagt von Stephanus, und man sagt 34 Jahre, jung war er, aber er starb den Märtyrertod. Und wo er aufschaute, sah er den Himmel offen und sah Jesus stehen zur Rechten Gottes. Jemand hat mal so gesagt, der Herr Jesus stand auf, um seinen Zeugen so zu begegnen, um ihn empfangen. Er ehrte ihn. Warum diese Ehre, wenn man bildlich gesprochen so sagen darf? Weil er wusste, Stephanus hatte sich aufgeopfert. Was tat Philippus, Geschwister? Was tat er? Er genau in dem Moment, wo er jetzt war, wo wir lesen, dass die Gemeinde wuchs und viel Arbeit dort war, eine große Erweckung war. Und da kam die Stimme und sagte zu ihm, geh auf die Straße, die da wüst liegt, nach Gaza und geh dorthin. Er fragte nicht, was soll ich dort tun? Herr, hier hat es Arbeit, hier bekehren sich Menschen, die müssen unterwiesen werden. Er hat diese Frage nicht gestellt. Er ging in eine Wüste, in eine leere Straße. Was soll ich da tun? Geschwister, das ist das Geheimnis. Und wenn wir manchmal auch mit übereinstimmen, mit diesen Fragen und stellen, dann lasst uns diese Dinge betrachten. Lasst uns das betrachten, wie diese Menschen gelebt haben, zur Morgenzeit, zur Abendzeit, die der Herr gebrauchen konnte. Und wie bequem wir heute leben. Und dann können wir vielleicht auf manche Frage Antwort finden. Und lasst uns in Wirklichkeit das, was wir gehört, was wir angenommen haben, lasst uns das ins Leben übertragen. Und der Herr wird mit uns sein. Ich wünsche uns allen, die wir hier sind, dass wir nicht von denen erfunden werden, die das sagen, heilig können wir nicht leben. Heilig wird man erst, wenn man den Schritt tut in das Jenseits. Viele Christenbekenner, die legen die Heiligkeit oder die Heiligung in das Jenseits. Und sie berufen sich dabei auf den Vers, wo der Apostel Johannes sagt, wo es heißt, 1. Johannes 3, Vers 2, und da heißt es so, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann sagt man, dann werden wir heilig, dann sehen wir, wie er ist, und dann werden wir auch plötzlich so verwandelt werden. Aber auf dieser Erde können wir nicht ohne Sünden leben, wir haben unsere Schwachheiten und man leugnet das ab. Bruder Wagner hat mal so gesagt, er bekam einen Brief mit etlichen Fragen. Eins möchte ich aus, eine Zitat möchte ich sagen aus diesem. Und da hat er so geantwortet. Ihm wurde nämlich die Frage gestellt, dass er wurde kritisiert, weil er noch hängt an der Lehre, an der längst zerplatzten Lehre der Heiligkeit. Und Wagner antwortet und sagt dann so, und sagt, wer möchte am jüngsten Tag sich vor den allmächtigen Gott stellen und ihm ins Angesicht schauen und sagen, wir wussten, dass du gesagt hast, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber dies ist unsere Entschuldigung. Wir konnten das nicht sein, wir sind Menschen. Dann sagt er, wer möchte so viel Narr sein und den Allmächtigen beschuldigen, dass er die er erlöst hat, denen er die Verheißungen geschenkt hat, dass er denen auch nicht die Kraft gibt, seine Forderungen nachzukommen. Hat nicht Petrus gesagt, das finden wir in 2. Petrus, Kapitel 1, den letzten Vers will ich lesen. Und damit komme ich zum Schluss. Zweiter Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichem Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößte Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Von Gott ist uns alles geschenkt, das Wort Gottes liegt nie. Aber die Bedingung, so ihr flieht, seid ihr, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Daran liegt es, Geschwister. Wenn wir willig sind, auch diese Kraft zu gebrauchen, wenn wir willig sind, die herrliche, wunderbare Verheißung, was Gott uns gegeben hat, indem uns alles geschenkt ist, in den Verheißungen Gottes ist uns alles, auch die Kraft, um durchzuhalten, um zu überwinden, um ein göttliches Leben zu führen. Aber wir sollten meiden die vergängliche Lust der Welt. Und in diesem ist vieles gesagt. Möge der Herr uns helfen, Geschwister, dass wir möchten, wenn wir an solche Fragen kommen, dass wir möchten nicht betrachten, was das Wort Gottes uns sagt und was die alten Brüder geschrieben haben. Mehr ihr Leben betrachten, denn sie hat Gott gebraucht und ich glaube, Gott hat sich nicht geirrt.